Ich hoffe, dass wir ein Stück weit von dem verheißenen Land erspüren heute, wenn wir uns Gottes Wort widmen. Wir haben die lange Textlesung aus Ruth 1 schon gehört, bevor wir Gott angebetet haben. Viele Verse, die Verse 6 bis 22, das ist der Predigttext, den ihr in euren Bibeln mitlesen könnt. Ich werde ihn jetzt nicht noch einmal vorlesen, sondern davon ausgehend in den Text hineingehen. Das ist unsere zweite Einheit in dieser Reihe Ruth. Und wir haben uns vor 2 Wochen die ersten 6 Verse angeschaut. Und wir haben dort gesehen, wie Naomi oder Noomi oder Naemi, wie du sie nennst, ist ziemlich egal. Ich werde manchmal in den Namensnennungen springen, entweder Noomi oder Naomi. Also Naomi ist mit ihrer Familie aus Israel raus und in ein eigentlich gottfremdes Land, in ein gottfeindliches Land gelaufen, nach Moab, und hat Gott damit den Rücken gekehrt und hat versucht, sich in einem Land, was Gott nicht kennt, was Jahwe, den Gott Israels, auch gar nicht interessiert. Also Gott interessiert sich schon, aber Moab interessiert sich nicht für Jahwe. Und dort sind sie hingegangen, weil sie gedacht haben, hier finden wir unser Glück, hier finden wir unsere Erfüllung, hier bauen wir uns unsere Zukunft auf. Und wir haben in den Versen, in den ersten Versen gesehen, dass Naomi auch den Preis für ihre Entscheidung zahlen musste. Dass der Preis ein erheblicher war. Und Vers 5 endet: Da starben auch ihre beiden Söhne und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Hier wird nochmal zusammengefasst, was mit Naomi geschehen ist. Am Ende ist Naomi ganz alleine. Obwohl im ersten Kapitel noch viele Personen auftreten, auch zu der Zeit auch Personen sie umgeben, ihre Schwiegertöchter, von denen werden wir heute einiges hören, ist das so eine Zusammenfassung. Naomi ist ganz alleine, und aus meiner Sicht ist es auch eine Überschrift über ihr Leben in Kapitel 1. Naomi ist alleine. Und auch das, was wir jetzt hören werden, die nächsten Verse 6 bis 22, obwohl sie mit Ruth und Orpa, ihre Schwiegertöchter, obwohl sie mit ihnen kommuniziert und im Gespräch ist, werden wir sehen, Naomi ist ganz alleine. Und wir sehen in der Entwicklung der Geschichte, dass aus einer anfänglichen Hungersnot in Israel, weswegen sie auch rausgegangen ist nach Moab, wo die Wiesen satter waren, dass sie aufgrund einer äußeren Hungersnot weggegangen sind, und die Geschichte entwickelt sich dahin, dass aus einer äußeren Hungersnot eine innere Hungersnot in Naomi entsteht. Und die Worte, die wir heute hören werden, die sagt man nicht mal ebenso. Das, was ich heute sagen werde, ist auch teilweise schwere Kost. Dessen bin ich mir bewusst. Ich sage das nicht leichtfertig, das, was ich heute zu sagen habe, aber es ist eine ernste Lektion, die Gott den Gläubigen mitgeben möchte. Und somit steht die Predigt unter dem Wort aus Sprüche 4: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und unter dieser Überschrift soll es gehen, dass wir darauf Acht geben, wie Gott möchte, dass wir unser Herz bewahren. Wir lesen in Vers 6, dass Naomi sich aufmacht, gemeinsam mit ihren Schwiegertöchtern nach Hause, Richtung Israel. Sie hat gehört, dort wird es wieder Essen geben. Gott hat die Gebete Israels gehört und wird Gnade schenken und wird wieder Nahrung schenken. Also beschließt sie sich, nachdem sie alles verloren hat, allein ist in Moab, wieder zurück nach Hause zu gehen. Und das nicht alleine, sondern zusammen mit Orpa und Ruth. Das ist der Plan, der steht. Und sie ziehen los. Und so mitten auf dem Weg in Vers 8 und 9 sagt sie dann Folgendes. Naomi sagte zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade. Übrigens, der Herr, der Gott Israels. Wenn ein Großbuchstaben im Alten Testament hersteht, dann ist das immer das Synonym für Jahwe. Jahwe erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Jahwe gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, ein jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Na, also das, wenn wir das erstmal lesen und nicht Ruhe und ruhig werden vor diesen Worten, dann werden wir nicht die Tragweite verstehen. Was wünscht Naomi? Erstmal denken wir, Mensch, die ist doch gut drauf. Die wünscht Positives, die entlässt ihre Schwiegertöchter mit einem Segenswort. Ist es nicht das, was Eltern ihren Kindern sagen sollten? Ich möchte, dass du Gnade von Gott her erlebst. Ich möchte, dass du Ruhe findest. Nach dieser turbulenten Zeit, die wirklich, wirklich, und das möchte ich betonen, sehr, sehr schwer war für alle Beteiligten. Nicht nur für Naomi, auch für Orpah und für Ruth. Die haben ihre Männer verloren. Die haben ihre Familien verlassen und sich dieser Familie angeschlossen, wollten jetzt nach Israel. Das war eine turbulente Aktion. Und da wünscht Naomi, ist es nicht verständlich, Gnade und endliche Ruhe. Ruhe für ihre Seelen. Aber man kann sich schon fragen, wohin, Naomi, möchtest du denn deine Schwiegertöchter denn hinsenden? Bist du nicht Teilhaber der Gnade Gottes, der Segnungen Gottes? Bist du nicht die Israelitin, die Jüdin, die den beiden erzählen kann, wo man wirklich Gnade findet? Hat nicht Abraham, der Stammvater sozusagen, hat er nicht die Verheißung bekommen von Gott? Du, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Durch dich soll Segen kommen. Du, Israel, bist dazu auserkoren, ein Segen zu sein für die Nationen. Und jetzt sagt diese Israelitin, diese Jüdin, die anscheinend die ganze Geschichte Gottes vergessen hat: Ich wünsche dir Gnade von Jahwe. In einem Land, was Gott nicht kennt. Geht zu euren Müttern und findet dort Gnade. Findet Ruhe. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, sehen wir, dass in den Büchern Mose Gott sagt, noch habt ihr keine Ruhe. Ihr seid noch auf dem Weg. Ihr seid noch nicht am Ziel angekommen. Ihr habt noch keine Ruhe, aber ihr werdet in euer Land kommen und dort werde ich euch Ruhe geben. Dort werde ich euch Ruhe verschaffen. Ruhe, ein Wort, was auch sehr stark mit dem Sabbat in Verknüpfung gebracht wird. Endlich rasten. Endlich Frieden. Nicht immer diese Dynamik, nicht dieser Tumult, dieses Chaos, sondern meine Seele soll zur Ruhe kommen. Und Naomi weiß von ihrer Geschichte, Ruhe findet man dort, wo Gott wohnt. Und das ist in seinem Land, im Alten Testament. In Israel, dort ist sie zu Hause, dort wohnt Gott, dort hat Gott seine Verheißung gegeben. Dort hat er versprochen, Ruhe zu schaffen für die Seelen. Und sie sagt, finde Ruhe in deinem Land. Ja, sie hat doch gemerkt, in diesem Land gibt es keine Ruhe. Wenn man Gott vergessen lebt, wenn man Gott ins Abseits katapultiert, dort findest du keine Ruhe. Und ihr Leben zeigt es doch. Und sie sagt ihren Schwiegertöchtern, das ist eine Zumutung. Geh und finde dort Gnade, finde dort Ruhe. Und vor allem, wessen Ruhe? Jahwes Ruhe? Ruhe vom Gott Israels? Es ist mega paradox, denn Orpah, wir werden noch zu ihr kommen, geht ja dann. Und Naomi sieht, die Ruth ist ganz schön hartnäckig. Die will mir nicht von den Fersen weichen. Und in Vers 15, was sagt sie ihr? Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Orpah ist nicht zu Jahwe nach Hause gekommen. Die ist wieder in ihren alten Götzendienst, wo man Gott nicht kennt, wo die Maßstäbe Gottes egal sind. Dort ist sie zurückgegangen. Und Naomi in ihrem Modus, in dem sie gerade drin ist, der Gott Israel soll dich segnen in Moab. Und dann sagt sie, weißt du, die ist gerade gegangen. Warum bist du noch hier? Sie ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott gegangen. Es ist paradox, was mit Naomi hier passiert. Sie weiß nicht, was sie da tut. Wir sehen an Naomi, dass sie kein echtes Interesse hat an den Seelen ihrer Schwiegertöchter. Naomi hatte hier die Gelegenheit, ein Zeugnis zu sein. In der Not, diese Töchter mitzunehmen, zu sagen, ich möchte jemanden vorstellen, der uns Gnade und Ruhe geben kann in unserer Unruhe. Ich weiß, in meinem Leben hast du es in den letzten Jahren nicht gesehen, aber ich erinnere mich. Das hätte Naomi tun sollen und Orpa und Ruth in Kontakt bringen können mit Gott und mit seinem Volk. Und diese Chance vertut sie. Kehrt um. Kehrt um. Kehrt um. Sagt sie dreimal zu den beiden. Das ist schon eine ganz schöne Packung. Willst du mich gar nicht? So sehr interessierst du dich für mich, dass du nicht einfach es mir einmal sagen kannst, mit mir darüber sprechen, sondern dass du gleich dreimal sagen musst, kehr um und geh, kehr um und geh, kehr um und geh. Ja, was muss passieren, wenn deine Schwiegermutter dir das sagt? Und zu Ruth sagt sie es noch einmal. Insgesamt sagt es Naomi in dem ganzen Text 4-mal, kehr um, geh. Sie hat kein Interesse an den Herzen derer, die ihr anvertraut sind. Sollte für uns auch eine Mahnung sein, wie sehr interessieren uns eigentlich die Menschen, die um uns herum sind. Hast du echtes Interesse in dir, dass die Menschen um dich herum Gott kennenlernen? Dass sie die Segnungen und die Zusagen Gottes, die er seinen Gläubigen gibt, dass auch andere Menschen in den Genuss kommen dieser Zusagen. Oder sind wir Naomi und sagen, eigentlich sind mir die anderen gerade völlig Schnurzpiepe. Die sind mir egal. Es geht um mich. Ich sehe nur mich, ich sehe nur meine Not. Gut, man könnte sagen, in den Versen 11 bis 13 führt Naomi ja auch nachvollziehbare Argumente ins Feld. Denn sie sagt ja wiederholt, du, ich habe keine anderen Söhne mehr, die ich dir geben könnte. Und selbst wenn ich jetzt diese Nacht nochmal schwanger werden würde und dann auch noch Kinder austragen sollte, willst du so lange darauf warten, bis die erwachsen werden und dann, also, ist ja logisch, oder? Es ist doch nachvollziehbar. Würde nicht jede Schwiegermutter dann sagen, weißt du was, ich halte das echt in Ehren, was du für mich tun möchtest, aber lass gut sein. Es ist besser, dass du in ein gottloses Volk gehst und dort deine Zukunft findest, dass du dort deinen Traummann findest, dass du dort Familie gründest, dass du das tust, wonach sich doch jede junge Frau sehnt. Bei mir kannst du das nicht finden. Und es ist menschlich gesehen, wenn wir auf diesen Text schauen, menschlich gesehen, ja, ich würde auch so argumentieren. Ja, Naomi, ich kann dich verstehen. Du sagst eigentlich das Richtige. Die Rahmenbedingungen in meinem Land sind schlecht. Die Versorgung wird für dich schlecht sein. Du hast keine Perspektive in dem Land, wo Gott König ist. Das ist letztendlich die Aussage, die Naomi trifft. Was aus ihr spricht, ist Kleinglaube. Denn wer das Buch Ruth kennt, der weiß, dass Gott ganz andere Pläne vorhat. Pläne, die sich Ruth noch nicht einmal denken kann. Dass er diese Schwiegertochter Ruth auf eine Art und Weise segnen kann, sodass sie noch im Neuen Testament eine Bedeutung bekommt. Ich verrate jetzt nicht zu viel. Ja, aber Gott hat eine Perspektive, Gott hat Zukunft, Gott hat Pläne, die bis heute reichen, dass wir heute an diesem Tag über Ruth sprechen. Und Naomi sieht nur den nächsten Schritt, vielleicht noch nicht mal den nächsten Schritt und verzweifelt völlig und sagt, Gott ist König in meinem Land, aber dort hast du keine Hoffnung. Denn dieser Gott, der kümmert sich nicht um dich. Der Gott, dem ich angehöre, der kümmert sich auch nicht um mich. Und was Naomi macht, ist, dass sie ihren Schwiegertöchtern eine Art und Weise überstülpt, antrainieren möchte, die sie selber Tag für Tag eingenommen hat. Naomi hat eine materialistische Weltsicht. Es geht nicht um die Dinge, die Gott mir geben kann, oder die Beziehung zu Gott, was die Beziehung zu Gott in mir bewirkt. Darum geht es nicht. Mir geht es in allererster Linie um materielle Güter, um den Materialismus. Sind wir auch ziemlich gut drin, oder? Zu gucken, wo krieg ich den schnellen Euro? Wo kriege ich das gute Geld? Sicherheit, Wohlstand, das ist Segen, den will ich haben. Aber durch schwere Zeiten zu gehen in meinem eigenen Land und vor Gott Buße zu tun und Gnade zu erbitten und eine Segenszeit zu erflehen, dafür ist sie sich zu schade. Sie möchte lieber den schnellen Segen jetzt haben. Ein Wohlstandsevangelium, könnte man sagen. Und das tut sie immer und immer wieder in ihrem Leben, in dem ersten Kapitel. Und das Gleiche empfiehlt sie jetzt ihren Töchtern. Ihr habt dort keine Zukunft. Euch wird's dort nicht gut gehen. Bleibt hier. Hier wird's euch besser gehen. Dort, wo ihr Gott nicht habt, dort, wo ihr Gott nicht kennt. Und nach einem gewaltigen, kleingläubigen Monolog, also sie redet ja die ganze Zeit, nach einem Monolog kommt der Kuss. Der Herr gebe es euch, Vers 9, dass ihr Ruhe findet, ein jeder in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie, ein Abschiedskuss. Was ist das für ein Kuss? Wir lesen das und denken, oh, Gefühle, Emotionen sind im Spiel, da ist das Liebe. Gib mir mehr davon. Ja, es kommt auch später nochmal ein Kuss, aber das sind keine echten Liebesküsse, sondern es sind Abschiedsküsse. Ich sag nicht, dass Naomi gar keine Empfindungen für sie hat. Aber in ihrem Modus, in dem sie gerade steht, ist es eigentlich keine echte Liebe. Dann würde sie ihnen den Weg zu Gott zeigen und zu seinen Segnungen und zu seinen Zusagen, zu seinen Offenbarungen. Und dann kommt nur ein Abschiedskuss. Warum will Naomi überhaupt ihre Schwiegertöchter loswerden? In Vers 13 lesen wir die Antwort, nachdem sie die Frage stellt, wollt ihr etwa so lange warten, bis meine zukünftigen Söhne groß würden? Wolltet ihr deshalb euch abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter. Und hier kommt ihre theologische Begründung, ihre Sicht über Gott. Denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Das, was Gott mit mir gemacht hat, hat mich bitter gemacht. Ich bin bitter. Ich bin verbittert. Und wer verbittert ist, ist ungenießbar. Ich hatte schon mal über Bitterkeit gesprochen und hatte das Bild der Limette genommen. Nimm eine Limette, schneid sie mal auf und beiß da mal ordentlich rein. Und das Gesicht, was du dann machst, so irgendwie ein zerknirschtes Gesicht, so sieht dein Herz aus, wenn du verbittert bist. Als wenn dein Herz in so eine Limette reinbeißt und sich verkrümmt. Und das dringt durch jede Pore. Und deine Menschen und die Menschen um dich herum, die merken das. Die sehen das, die fühlen das, die hören das. Durch jeden Kanal wird man Verbitterung spüren. Verbitterung ist eine Teufelswurzel. Und wenn du das zulässt, dass die Dinge, die dir passieren, dich verbittert machen, dann wirst du nicht nur dir selbst schaden, sondern auch die Menschen um dich herum. Das ist nicht das, was ich sage, meine psychologische Theorie, sondern das ist das, was Gottes Wort sagt. Denn im Hebräer 12, Vers 15 heißt es, achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Meine Bitterkeit ist keine Privatsache. Ich kann nicht hinstehen und sagen, Bitterkeit ist mein Problem. Lass mich bitte damit. Das will ich haben. Ich will mich darin suhlen und baden wie ein Schwein im Kot. Ich will das jetzt. Du hast darauf kein Recht. Denn Bitterkeit, so sagt es Gottes Wort und unsere Erfahrung lehrt es uns ebenso, dass unsere Bitterkeit das Potenzial und mehr als das Potenzial, das tut es aktiv, andere Menschen verunreinigen, andere Menschen niederreißen, andere Menschen kaputt machen. Wenn wir anfangen, bitter zu werden über das, was uns passiert, dann ist das keine Privatsache. Gott hat das Recht, uns hier zu konfrontieren. Eine Definition zum Thema Verbitterung möchte ich euch vorlesen. Eine Verbitterung ist meist die Folge einer großen persönlichen Kränkung. Man fühlt sich sehr ungerecht behandelt und missverstanden, ist zutiefst verletzt und fühlt sich gleichzeitig hilflos, dagegen etwas zu unternehmen. Und das beschreibt exakt das, wie Naomi sich fühlt. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Gott hat das und das getan. Und Gott ist ja allmächtig. Ich, kleiner Wurm, was soll ich dagegen tun? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann mich drehen und wenden. Ich kann es nicht besser machen. Ich sitze sozusagen in der Klemme. Ich habe eine persönliche Kränkung und Verbitterung ist letztendlich ein krankes Herz. Mein Herz ist krank geworden. Und in dem, was Naomi sagt, wir werden uns später noch anschauen, was sie noch über Gott sagt und welche Brisanz das hat. In dem, was sie sagt über Gott, was er tut, dass er die Hand gegen sie ausgestreckt hat, formuliert sie das auf eine Art und Weise, indem sie zeigt, dass sie sich von Gott entfremdet und sich abspaltet von Gott und auf Distanz tritt und von diesem ominösen, allmächtigen Gott spricht. Ohne Barmherzigkeit, ohne Mitgefühl, ohne Pläne, ohne Verheißungen, ohne Perspektiven. Ich entfremde mich von diesem Gott. Und wenn das passiert, dann entfremdet man sich auch von Menschen. Wer sich von Gott entfremdet, entfremdet sich automatisch von Menschen. Deswegen ist es kein Zufall, wenn Menschen Gott nicht kennen und völlig ihm gegenüber fremd sind, dass diese Fremdartigkeit sich auch in unserem alltäglichen Leben widerspiegelt. Es ist kein Wunder, dass Streit, Krieg, Eifersüchteleien im Alltag passieren. Es ist kein Wunder, dass Hass und Zank unsere Beziehungen beherrscht. Dass wir verletzen und verletzt werden, ist kein Wunder. Wir entfremden uns voneinander, sind nicht zugewandt, sind nicht selbstlos, sind nicht bedingungslos liebevoll zueinander, weil wir uns von der bedingungslosen Liebe entfremden. Es ist kein Wunder. Und deswegen ist die Lösung für menschliche Konflikte auch nicht Humanismus oder psychologische Kurse, die wir hier belegen können. Die Lösung ist alleine die, dass wir wieder Gott kennenlernen und in eine intakte Beziehung mit ihm treten und ihn in seiner Liebe und auch in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit kennenlernen und er durch uns unsere Beziehungen erneuert. Aber wenn du dir zwischenmenschlichen Frieden ersehnst ohne Gott, wer sich von Gott entfremdet, entfremdet sich von seinen Mitmenschen. Und das ist die Lektion, die wir von Naomi, diese schmerzliche Lektion, die wir lernen, denn später nennt sie sich ja auch Mara und nicht mehr Naomi. Naomi, was Lieblichkeit bedeutet, benennt sie um in Mara, die Bittere. Hier passiert eine Identifikation. Ich habe nicht nur Phasen der Bitterkeit, sondern ich bin Bitterkeit. Sowas sagen wir natürlich nicht. Aber viele Menschen leben das. Naomi spricht nur das aus, was viele Menschen aktiv tun. Schwenken wir um zu Orpa und Ruth. Als Naomi sagt in Vers 13 Ende, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch, ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Tschüss. Ruth aber hängte sich an sie. Es ist ganz spannend, wenn man das erste Kapitel liest, bis hierhin, bis Vers 14. werden Orpa und Ruth immer in einem Atemzug genannt. Die sind wie ein unzertrennliches Gespann. Die kannst du gar nicht alleine denken bis Vers 14. Orpa und Ruth, Orpa und Ruth. Schwiegertöchter, Schwiegertöchter, Töchter, Töchter, ihr. Sie werden immer als Einheit angesprochen. Die treten gemeinsam auf. Und das ist spannend, in Vers 9 und in Vers 14 heißt es zweimal, da erhoben sie ihre Stimme und weinten. In Vers 14, da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Also emotionsgeladene junge Frauen. Ah! Und heulen. Ja. Sie treten gemeinsam auf. Sie werden als Einheit fast gedacht. Unzertrennlich. Sie erheben gemeinsam ihre Stimmen, sie weinen gemeinsam und wenn sie noch mehr weinen sollten, dann tun sie das auch gemeinsam. Sie haben beide die identischen emotionalen Reaktionen. Aber unser Text lehrt uns, dass identische Gefühlslagen nicht in identische Lebensentscheidungen münden. Nur weil man gleich fühlt, gleich empfindet, heißt es nicht, dass man sich auch gleich entscheidet. Das ist insofern eine Lektion für mich, weil ich das Gefühl habe, auch unter Christen wird das Thema der Gefühle als das einzige Kriterium gesehen. Wenn jemand Gefühle zeigt, dann wird er schon wohl die richtige Entscheidung getroffen haben. Orpa und Ruth haben beide die gleichen Gefühle. Aber das, was sie damit machen, was sie da empfinden, ist völlig unterschiedlich und könnte auch gar nicht unterschiedlicher sein. Ruth bleibt, das werden wir uns gleich noch anschauen, aber Orpa heult, schreit, küsst und geht. Orpa entscheidet sich dafür, was Naomi ihr empfohlen hat und was Naomi früher auch immer wieder getan hat. Sie entscheidet, dass die Welt ihr Zuhause ist. Nicht Gottes Reich ist ihr Zuhause, sondern die Welt soll mein Zuhause sein. Ich möchte ein Zitat zu Orpa lesen. Orpa betrachtete ungeschminkt ihre Lebenssituation und fiel die notwendige Entscheidung, indem sie genau der gleichen Logik folgte, die Naomi schon früher verfolgte. Welche Logik war das? Die Felder Moabs sahen viel grüner aus als das Land Israel. Mit dieser einfachen, vernünftigen Wahl marschierte Orpa los aus den Seiten der Bibel hinaus. Und Orpa ward nie wiedergesehen. Über Ruth reden wir heute noch und können Dinge von ihr berichten, von ihrem Glaubensmut. Orpa entscheidet sich, aus der Bibel rauszugehen. Sie ging zurück zu ihren Leuten und zurück zu ihren Göttern. Doch obwohl sie es sicher nicht so gesehen hatte, gab es dennoch einen Preis für ihre rationale Entscheidung. Wer erinnert sich heute noch an Orpa? Sie lehnte den riskanten Weg zur scheinbaren Bedeutungslosigkeit ab, wandte sich aber gleichzeitig unwissentlich von der einen Straße ab, die sie zu einem Leben von dauerhafter Bedeutung und echtem Sinn hätte führen können. Die Weisheit der Welt, Bedeutungslosigkeit, vermeintliche Bedeutungslosigkeit zu vermeiden, führt am Ende zu einer anderen Art von Vergessenheit. Das ist ein ziemlich schwieriges Zitat. Sie hat zwei Wege vor sich. Ein Weg, wo sie das Gefühl hat, da ist nichts. Bedeutungslos. Was soll mich dort erwarten? Aber hier habe ich meine schnellen Ziele, die ich erreichen kann. Und die Weisheit der Welt sagt, lieber schnell, als mal durch den Dreck zu gehen. Und zu sehen, dass Gott einen aus dem Staub erhebt. Und indem sie meint, oh, dieser Weg dieser Bedeutungslosigkeit und Nichtigkeit, was ist das schon für ein Weg, führt am Ende zur Vergessenheit und niemand redet heute über Orpa und was sie für eine Bedeutung hat in der Geschichte Israels. Ruth wählt aber diesen Weg. Opas Ziel ist, jede Faser dieses Lebens auszukosten. Ist das uns fremd? Ich denke nicht. Ist das so weit weg? Neigen wir nicht selber auch manchmal dazu, eine Opa zu sein? Sehen wir nicht Menschen um uns herum, die sagen, ach, was du sagst, das ist für mich Nichtigkeit. Das ist bedeutungslos. Ich möchte in dieser Welt was gelten. Diese Welt ist mein Zuhause. Ich möchte groß sein in dieser Welt. Ich möchte Wohlstand und Reichtum. Ich möchte mein Königreich hier aufbauen. Ich möchte jede Faser dieses Lebens möchte ich auskosten. Und dabei verpasst man auf diesem Weg, denjenigen kennenzulernen, der das Leben im Überfluss wirklich geben kann. Und somit kommen wir hier an eine Weggabelung, wo sich Spreu von Weizen trifft. Emotionen sind identisch. Reaktionen erstmal sind gleich. Aber die Lebensentscheidungen, die dann getroffen werden, können unterschiedlicher nicht sein. Und in gewisser Art und Weise sind Orpa und Ruth für uns wichtige Beispiele und Vorbilder. In Epheser 2, Vers 12 heißt es, früher hattet ihr, damit sind die Nichtjuden gemeint, wir. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Jesus Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart als Fremdlinge ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen, nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Orpa und Ruth sind solche Fremdlinge, die nicht Teil des Volkes Gottes sind. Und so ging es uns auch, als wir vom Evangelium noch nichts gehört haben, waren wir Fremde. Und deswegen sehen wir an Orpa und Ruth, Fremde müssen sich entscheiden, Israeliten müssen sich auch entscheiden, aber das ist ein anderes Thema, Fremde müssen sich entscheiden, gehe ich diesen Weg mit diesem Gott Israels, der diesem kleinen, jämmerlichen Volk über Jahrhunderte gnädig war, gehe ich darauf ein oder nicht? Und Orpa tut es nicht, Ruth tut es und geht darauf ein und möchte den Segen des wahren Gottes kennenlernen. Wir werden nicht automatisch Teilhaber der Segnungen Gottes, nur weil du hier sitzt. Und gleiche Emotionen hast wie jeder andere, bist du noch nicht automatisch Teilhaber diesen großen Gottes. Es braucht eine Lebensentscheidung von dir, wohin du gehen willst. Äußerlich kannst du hier sitzen, aber im Herzen noch in Moab hängen. Ruth zeigt es, wie es geht. In Vers 14 heißt es, Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an Noomi. Sie hängte sich an. Das ist ein Wort, was wir in den ersten Büchern Mose lesen, wo von der ehelichen Beziehung die Rede ist. Mann und Frau hängen aneinander. Man könnte auch wörtlich übersetzen, sie kleben aneinander. Sie gehören fest zusammen. Und sie sollen nichts trennen. Das ist ja auch das, was Ruth der Noomi sagt. Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Ich werde dich nicht verlassen. Ich klebe dran. Ich klebe an dir. Und sie geht diese enge, enge Verbindung ein. Wir lesen in Verse 15 bis 17. Da sagte Noomi, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben, und dort will ich begraben werden. So soll mir Jahwe tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Wir sehen hier sehr schön bei Ruth, wie sie ihre Liebe zu Gott Ausdruck verleiht. Er ist mein Gott. Sie sagt nicht erst der Gott Israels, Er ist mein Gott. Und wir sehen, dass die Liebe zu Gott mit Nächstenliebe einhergeht. Sie sagt nicht, ach, ich und mein Gott und ich habe eine tolle Beziehung zu ihm, ich bete, wenn ich möchte, ich brauche Kirche nicht, das ist ein Satz, den ihr ständig hört, ich brauche Gemeinde nicht, diesen ganzen Hickhack. Ich habe meine kleine Beziehung zu meinem Herrgott und mit dem bete ich, der hört mich und alles, was ich brauche. Hä? Was ist das, wovon die Bibel spricht? So eine kleine Gottesbeziehung in seinem eigenen Wohnzimmer? Ich brauche andere nicht? Nein! Der wahre Glaube im Alten und im Neuen Testament ist immer ein Glaube, der nach außen tritt. Der die Gemeinschaft sucht und die Liebe, die man in dieser Beziehung zu Gott erfährt, auch Ausdruck verleiht und weitergeben möchte. Und das ist das, was Ruth tut, viel, viel besser als Naomi. Viel besser. Ich liebe Gott und ich liebe auch dich. Egal, wie du mir kommst. Und sie legt sogar einen Schwur ab und sagt aus, Gott soll mir dies und das wegnehmen oder hinzufügen. Also Gott hat jeglichen Spielraum, den er nur haben kann. Wenn ich diesen Schwur nicht halte, mein Glaubensprojekt ist keine Eintagsfliege, sondern ich verpflichte mich mit Haut und Haar diesem Gott an und auch dir. Ich werde dich lieben bis zum Ende meines Lebens, bis ich sterbe. Sie verpflichtet sich mit Leben und Tod dieser Person an. Und beachtet, das ist, die Ruth hat auch alles verloren. Sie lässt alles hinter sich. Unsere Familie wohnt im Norden, wir sind jetzt hier im Süden. Das ist manchmal echt ganz schön schwer, wenn man seine Familie nicht da hat. Das macht uns auch manchmal traurig. Aber meine Familie ist nicht in Moab. Und ich in Israel. Und ich habe auch nicht meinen Ehepartner verloren. Diese Ruth ist völlig isoliert eigentlich. Sie kommt in ein Land und weiß, dieses Land wird mich hassen. Und sie legt diesen Schwur ab und sagt, Leben und Sterben, ich rufe die höchste Autorität an, die ich kenne. Und das ist Jahwe. Mein Gott. Und er soll alles tun und machen können mit mir, wenn ich dem nicht nachkomme. Ich werde leben mit dir, ich werde sterben mit dir und ich werde dort begraben werden, wo du stirbst. Das ist für uns vielleicht jetzt nicht so brisant, aber für einen Orientalisten war es in der Antike bis heute noch eine gängige Praxis, unbedingt dort begraben zu werden, wo ich herkomme, zurück in die Heimat. Das wird heute weniger, aber auch unter den Muslimen heutzutage gibt es das noch, dass wenn Muslime sterben, innerhalb von 48 Stunden begraben werden müssen und die werden innerhalb von 48 Stunden dann von hier in ihr Heimatland geflogen und dort bestattet. Das ist in diesen Kulturen drin, unbedingt zu den Vätern zurückzugehen. Und das, was sie hier macht, sie sagt, ich will sogar dort begraben werden, wo ein Volk, was sie noch nie gesehen hat, was sie noch nicht mal kennt. Nur Naomi, und das ist jetzt nicht wirklich die Leuchte der Israeliten. Ich gehe dorthin, wo du hingehst. Ich bleibe dort, wo du bleibst. Dein Volk, mein Volk. Dein Gott, mein Gott. Wo du stirbst, sterbe ich. Und ich werde dort begraben sein. Ich lege einen Schwur ab. Nichts soll uns voneinander trennen. Ich frage euch, wenn dir jemand sowas heute sagen würde. So, das ist ein mächtiges Bekenntnis, was wir oft auch in Trauungen, in den Zeremonien auch hören als Sprüche. Diesen Vers lieben wir auch, ist der bekannteste, glaube ich, aus dem Ruth-Buch. Wie reagierst du, wenn dir jemand sowas sagt? Was würde das mit dir machen, wenn heute jemand das zu dir sagen würde? Ich opfer mich mit Leben und Tod dir. Ich hoffe, ihr würdet nicht so still sein wie jetzt gerade. Schaut mal, bitte. Ja. Okay. Ja, richtig, richtig. Das hatten wir ja vor 2 Wochen. Okay. Richtig, ganz genau. Das ist auch das, was wir in den ersten 6 Versen uns angeschaut hatten, dass sie mit ihrer Familie, mit ihrer israelitischen Familie zu einem gottlosen Volk geht und dort sich verheiratet, genau das, was Jens sagt. Gott hat gesagt, das soll man nicht machen, weil man sich nicht mit den anderen Göttern vermischen soll. Aber wenn dir heute jemand persönlich, das meine ich, wenn das dir jemand persönlich sagt, da würde man doch irgendwie sagen, oh, das ist doch ein Bekenntnis. Lass uns mal schauen, was Naomi entgegnet, Vers 18. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Wörtlich heißt es dort, und Naomi hörte auf, mit ihr zu sprechen. Stille. Keine Antwort. Nach so einem riesen Bekenntnis und einer riesigen Liebeserklärung zu der Schwiegermutter sieht die Schwiegermutter Ruth in die Augen und hört auf, mit ihr zu sprechen. Das ist in der Dynamik, dieses Bekenntnis schreit nach einer Antwort. Und wir würden sagen, Mensch, wenigstens künstlich höflich, sag doch bitte Danke. Oder nett, lass uns weitergehen. Nix. Noch nicht mal den Anstand hat sie, höflich zu sein, auch wenn sie es nicht so meint, höflich zu sein und zu sagen, danke für diese Worte. Da ist eine Trennung, da ist eine Separation in dem Herzen von Naomi. Und es zeigt, dass Naomi in sich selber verkrümmt ist, nur selber sich sieht und sie ist nicht in der Lage zu antworten. Sie ist nicht in der Lage zu danken. Sie ist in einer inneren Hungersnot, sie ist in einer bitteren Hungersnot, sie ist in ihrer Bitterkeit so in sich verschlossen, dass sie nicht in der Lage ist, echte Emotionen zuzulassen, wie es jetzt wichtig wäre. Und ihre Sprachlosigkeit toppt Naomi sogar. Sie kommt zurück nach Bethlehem. Die Bethlehemiterinnen, sehen sie, ist das Naomi? Was sagt in Vers 21 Naomi? Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Ich bin voll Reichtum, in Fülle bin ich raus aus diesem Land und ich komme jetzt zurück mit rein gar nichts. Und ich frage euch, mit wem ist sie denn in das Land hineingekommen? Ist Ruth nicht im Schlepptau? Ist Ruth wirklich rein gar nichts? Ist Ruth leere? Mit Doppel-E? Die Wertigkeit von Ruth ist tiefer als der Keller. Naomi kann nur ihr gegenüber nichts sagen und den anderen sagen, ich komme mit gar nichts hierher. Und Ruth steht neben ihr und hört's. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann sehen wir in Ruth eine Person, die nicht den Weg wählt, den die Weisheit dieser Welt wählen würde. Uneingeschränkte Hingabe, völlige Selbstaufopferung gegenüber verbitterten, undankbaren und hartherzigen alten Frauen. Wie gesagt, Ruth ist in fast der gleichen Situation wie Naomi. Naomi verbittert, lässt es zu. Ruth klammert sich an Jahwe in ihrer Situation. Ruth klammert sich an Gott und kann aus der Beziehung zu Gott sich hingeben, sich selbst aufopfern. Und Leute, hier sehen wir einen Schatten von dem Weg des Kreuzes. Einen Schatten von dem Weg, den Jesus Christus gegangen ist. Sich selber zu sterben und seinen eigenen Interessen und einfach zu sagen, weißt du was, du könntest mich jetzt mal. Ich mache mein eigenes Ding. Und ich werde es auch allen erzählen, was du mit mir gemacht hast. Das alles hören wir nicht. Sie schweigt über das, was ihr angetan wird. Sie liebt und sie ist treu und sie geht. Sie ist bedingungslos in ihrer Liebe und in ihrer Aufopferung. Das ist ein Glaubensbeispiel, das muss man erst einmal wiederfinden. Wir sehen darin einen Schatten von Jesus, von dem es auch heißt, dass er sich selbst zu nichts gemacht hat. Und Knechtsgestalt annahm, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat auch alles Leben und Sterben gegeben. Das sehen wir in Ruth. Und Gottes Volk erweckt nicht wirklich den Eindruck einer Willkommenskultur. Schön, dass du da bist. Du möchtest Gott kennenlernen? Super. Wir erzählen dir von ihm, wie gut er ist und dass er auch Liebe für dich übrig hat. Nein, das Volk Gottes, die Herde Gottes, ist komisch, sie ist widerspenstig, dickköpfig, eigensinnig und stur. Und Ruth entscheidet sich, in diese Herde hineinzugehen, zu diesen sturen Köpfen, zu diesen Dickköpfen, die nur ihr Ding sehen und alles andere nicht und durch ihre Sturheit andere sogar verletzen. Und sie sagt, dieses Volk, ich gehe dort rein. Willkommen in der Gemeinde. Gottes Volk ist manchmal ganz schön dämlich, manchmal stur und manchmal doof. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn Gott nicht wäre, wäre ich nicht hier. Und wenn Gott nicht wäre, dann würdet ihr mir auch nicht mehr zuhören. Weil ich habe genau das gleiche Potenzial. Mega engstirnig zu sein, dumm und dämlich. Warum sollte man in dieser Herde zusammenbleiben? Ich suche mir eine bessere Herde, die perfekter ist. Ja, such lange. In jede Gruppe, in die du kommst, gibt es mindestens eine Person, die komisch oder seltsam ist. Und wenn du tatsächlich in dieser Gruppe niemanden finden solltest, der komisch oder seltsam ist, dann solltest du dich fragen, ob du vielleicht diese Person bist. War das ein Selbstbekenntnis? Ich möchte zum Schluss kommen. Ich weiß, ihr habt heute viel gehört. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, am Ende diese Frage zu stellen, was Naomi in Vers 20 und 21 zu sagen hat. Nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi? Da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat. In diesen Versen und in Vers 13, den wir schon hatten, spiegelt sich die Theologie Naomis wieder. Das Denken über Gott, über sein Herz. Haben wir es gesungen? Heiliger Geist, öffne uns das Herz des Vaters. Das ist ihre Offenbarung von Gott, dem Allmächtigen. Achtet mal darauf, was in diesen Versen, wo sie ihre Vergangenheit zusammenfasst, was Gott tut, und was Naomi in der Vergangenheit getan hat. Gott war gegen mich. Gott hat es böse mit mir gemeint. Gott hat mich gerichtet. Gott, 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 Gott. Und zum Schluss Gott. Wir sehen kein Hauch in Naomis Rede von Eigenverantwortung. Keinerlei Bekenntnis, ich bin falsch gelaufen. Ich habe einen falschen Weg gewählt. Gott erzieht mich, ich werde bitter und ich gehe noch weiter diesen Weg und ich werde immer noch bitterer. Und dann kommt sie zurück und sagt, der Herr war gegen mich. Der Herr hat's böse mit mir gemeint.
Das ist ihre Theologie. Gott nimmt mir alles aus der Hand weg. Keine Kapitulation, keine Selbsterkenntnis, keine Buße, keine Umkehr, kein zerbrochener Geist, kein zerschlagenes Herz über die eigenen Fehler, über die eigenen Sünden, über den eigen gewählten falschen Weg. Was hier passiert, ist eine physische Umkehr. Ich komme mit meinem Körper nach Israel, aber in meinem Herzen bin ich in Moab. Sie ist noch nicht bei Gott mit dem Herzen angekommen. Ihre Auswanderung war voll und gefüllt, sagt sie, ich bin voll ausgegangen und ich komme leer zurück. Sie erkennt nicht, dass ihr Überfluss, den sie hatte, Gott überflüssig gemacht hat. Und deswegen müssen wir auf diese Spirale achten. Zufriedenheit kann zur Eigenständigkeit führen. Eigenständigkeit zur Unabhängigkeit und Unabhängigkeit zur Selbstgenügsamkeit. Ich bin mir genug. An anderen brauche ich nicht. Und dabei vergisst sie, was Gott ihr geben kann. C.S. Lewis sagt, wenn wir die unverschämten Lohnversprechen und die versprochenen atemberaubenden Belohnungen betrachten in Gottes Wort, scheint es, dass Gott unsere Wünsche nicht zu stark, sondern zu schwach findet. Wir sind halbherzige Kreaturen. Denn wenn uns grenzenlose Freude in Gottes Wort angeboten wird, albern wir mit Sex, Alkohol, Drogen und Ambitionen herum, wie ein ignorantes Kind, welches ein Angebot, an den Strand zu gehen, ablehnt, um lieber mit dem Dreck zu spielen. Wir sind viel zu einfach zufriedenzustellen und viel zu einfach befriedigt. Für Gott sind die Dinge, nach denen wir uns sehnen, nicht zu groß. Sie sind zu klein. Das macht dich zufrieden. Ich kann dir doch mehr geben. Du bist in Moab und dort hast du alles, was du brauchst. Du erweiterst deine Familie. Das ist alles? Das soll alles sein? Und Gott leert die Hände. Gott leert die Hände Noomis. Warum? Würde Gott die Hände von Naomi nicht leeren, würde sie niemals aufstehen und zurückkommen. Das ist für uns eine sehr wichtige Lektion. Gott nimmt uns manchmal Dinge wie bei Naomi, die uns in unserer Selbstgefälligkeit nur bestärken. Er nimmt uns diese Dinge, damit wir wieder zurückkommen in der Erwartung, ich habe meine Hände mit Dingen gefüllt, wo du keinen Platz mehr hattest. Und Gott nimmt das raus, um sich selber zu geben und das Leben in seinem Segen zu ordnen. Aber auf der anderen Seite, und das ist das Allerletzte, was ich sage, und auf der anderen Seite haben wir Ruth, der auch Dinge genommen wurden. Ja, und Gott nimmt uns auch manchmal Dinge wie bei Ruth. Nicht, um uns zur Umkehr zu rufen und zu sagen, das, was du gemacht hast, das, ich will es dir mal zeigen. Gott nimmt auch Ruth Dinge, um durch unser Leben ein starkes Zeugnis aufzurichten. Und Gott verherrlicht sich dadurch, wenn wir inmitten unserer Schwachheit in seiner Gnade ruhen. Das ist mit das größte Zeugnis, was passieren kann. Wenn Gottes Kinder leiden und in Gott ruhen können, ist das ein größeres Zeugnis, als wenn wir anfangen zu rebellieren, sondern sagen, in Gott steht alles und alles habe ich in ihm, auch wenn mir Dinge aus der Hand genommen werden. Gott wird es füllen. Und ich weiß, das ist sehr, sehr klug gesagt. Ich bete, dass wir in diese Reife kommen, dass wir das wirklich vom Herzen sagen können und wie Ruth sagen können, mein Gott, und ich gebe mich ihm hin mit Leben und Sterben. Amen.